Zur Jahrtausendwende gab es in Deutschland noch über 100 Lebensversicherer. Das waren so, ich meine, so 110, 115. Inzwischen sind es noch 77. Dann kam Covid, es gibt Kriege. Es ist halt also eigentlich alles eine permanente Krise und die Versicherer kämpfen nur gegen den Wind.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge.
Über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Annika Schulz. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
So Klaus, ich finde, heute ist mal ein guter Tag, um in Erinnerung zu schwelgen.
Woran hast du denn da so gedacht? Also mir fiel da schon einiges ein. Zum Beispiel an die Zeiten, als die deutsche Fußballnationalmannschaft noch Spiele gewann. Oder an Weiße Weihnachten. Ja.
Oh ja, das ist lange her.
Oder an Zeiten, als es noch sehenswerte Filme in der ARD gab.
Ja, wir wollen nicht zu weit abschweifen, sondern beim heutigen Thema bleiben. Wir schwelgen heute in den Zeiten, als die Lebensversicherung noch was ganz Tolles war für die Altersvorsorge.
Oh, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das war so Mitte der 90er Jahre, da war gerade meine Anfangszeit als Freelancer. Da hatte die Lebensversicherung noch ein Steuerprivileg und viele haben einen Vertrag nur deswegen abgeschlossen, weil sie einen Steuervorteil mitnehmen konnten. Es gab Verzinsungen so um die 7%.
Wahnsinn.
Also an der Lebensversicherung führte bei der Altersvorsorge eigentlich kein Weg vorbei.
Ja, das ist ja heute ein bisschen anders. Die Lebensversicherung hat sich verändert. Sie ist kapitalgebunden, oft gibt es fondsgebundene Versionen. Und da stellt sich die Frage, wie geht es der Lebensversicherung heute?
Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, der seit Jahrzehnten die Lebensversicherung beobachtet und genau weiß, wie es um sie bestellt ist.
Gut zu wissen.
Heute ist bei uns zu Gast im Podcast Reinhard Klages vom Branchendienst MAP-Report. Herzlich willkommen, Herr Klages.
Hallo, Herr Morgenstern. Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen auch von mir. Ich stelle Sie einmal unseren Zuhörern vor. Klaus hat es eben schon gesagt, Sie sind Chefredakteur vom Branchendienst MAP-Report. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein Branchendienst, der schon seit einigen Jahrzehnten Analysen und Unternehmensratings erstellt für Lebens- und private Krankenversicherer. Der Name MAP kommt vom ehemaligen Chefredakteur Manfred Poveleit, also das MA von Manfred und das P von Poveleit ergibt MAP. Und er ist 2014 ganz überraschend verstorben und seitdem sind Sie der Chefredakteur. Stimmt das erstmal alles soweit, Herr Klages?
Ja, ganz genau. Ich habe 1996, als ich noch studiert habe, bei Manfred als studentische Hilfskraft angefangen und bin da einfach nicht mehr weggekommen.
Mein Kollege hat sich gerade an die Zeiten erinnert, als die Lebensversicherung noch 7% Zinsen hatte und wie toll das war. Geht das Ihnen ähnlich? Trauern Sie den alten Zeiten hinterher?
Ja, das ist so eine Sache. Ne? Also von der guten alten Zeit wird ja öfter mal berichtet. Aber ich meine, dass die Vergangenheit so im Rückblick immer rosiger erscheint, als sie eigentlich war. Also so marktdurchschnittliche Lagen, zum Beispiel die Renditen der Lebensversicherung, nie über 7%. Wir haben das im Rahmen des MAP-Report bei den Ablaufleistungen der KLV über die Zeiträume von 12, 20 und 30 Jahren über Jahre hinweg untersucht. Und es gab vor allem bei der 20-jährigen Laufzeit immer mal Renditen von 7 oder 7,5%, manchmal auch noch ein bisschen höher, aber das war keinesfalls die Regel.
Dann lassen Sie uns doch mal zu Ihren jüngsten Untersuchungen kommen. Sie haben in dem jüngsten Report, der unlängst vorgestellt worden ist, das Geschäftsjahr 2022 sich angeschaut.
Ja.
Und Sie bezeichnen diese Zeitspanne als außerordentlich herausfordernd für die Unternehmen in der Lebensversicherungsbranche. Was hat den Lebensversicherungen das Leben so schwer gemacht?
Ja, das ist ja eigentlich so die Krise im Allgemeinen. Also die ganze Welt steckt in der Krise und damit natürlich auch Deutschland. Da hat man jetzt die letzten Jahre Corona, gestörte Lieferketten, steigende Inflation, Krieg in Europa, noch weiter steigende Inflation, jetzt auch noch die Eskalation im Nahen Osten. Das ist natürlich so eine Sache, wenn die Leute nicht wissen, wie sich die Zukunft entwickelt, wie was mit den Energiekosten passiert, wie sich Preise entwickeln, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, jetzt zum Beispiel Stichwort Heizungsgesetz oder energetische Sanierung. Und wenn es auch keiner weiß, wie es mit der Inflationsrate weitergeht, dann könnte ein Konsumverzicht für die Haushalte unausweichlich sein, einfach weil die halt nicht mehr so viel Geld in der Tasche haben. Und in der Regel wird halt auch in Krisenzeiten die langfristige Vorsorge zur privaten Absicherung in die Zukunft verschoben. Aber es gibt natürlich jetzt nach 2020 auch schon wieder so ein bisschen Hoffnung. Dann mit den gestiegenen Zinsen kann auch die Lebensversicherung jetzt beispielsweise wieder attraktiver werden. Und die Inflation scheint ja auch etwas abzuklingen, was im nächsten Jahr dann vielleicht auch hoffentlich schon wieder zu höheren Realeinkommen führen könnte.
Gehen wir nochmal auf Ihren MAP-Report ein, ohne jetzt allzu sehr ins technische Detail zu gehen. Was genau macht denn der MAP-Report bei seinen Analysen?
Das ist eigentlich ganz einfach. Also wir schnappen uns von den ganzen Lebensversicherungen und auch von den privaten Krankenversicherungen die ganzen Geschäftsberichte, erfassen daraus so gut wie alle Zahlen, also die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanzen, die Kapitalanlagespiegel, die Bestandsbewegung, die Überschussbeteiligung der Versicherten, dann gibt es noch eine Mindestzuführungsverordnung und die Solvabilitätsberichte, die Daten erfassen wir auch alle. Und aus dem ganzen Datenmoloch stellen wir relativ viele Kennzahlen, teilweise auch nach den Berechnungen des GdV-Kennzahlenkatalogs und vergleichen diese Ergebnisse mit den Angaben in den Geschäftsberichten. Wenn es dabei zu Abweichungen kommen sollte, weil auch die Geschäftsberichte der Lebensversicherer nicht immer fehlerfrei sind, kontrollieren wir unsere Berechnungen mal oder fragen dann halt auch, wenn es da zu Abweichungen kommt, nochmal bei den Gesellschaften nach. Ja, letzten Endes stellen wir aus diesen ganzen Zahlen dann Tabellen und Grafiken, schreiben noch ein paar Leute eine Zeilen dazu und fertig ist ein MAP-Report.
So einfach klingt das, aber ich kann mir vorstellen, da steckt viel, viel Arbeit drin.
Ja, deswegen gibt es auch mittlerweile nur 5 Ausgaben pro Jahr, weil man halt schon relativ lange dran sitzt.
Ne? Sie hatten gerade die Hoffnung geäußert, dass die Lebensversicherung wieder etwas attraktiver wird. Dann schauen wir uns doch mal an, wie gefragt ist die Lebensversicherung denn derzeit? Das lässt sich nach meinem Empfinden am besten an den Beitragseinnahmen festmachen. Wie haben die sich entwickelt im letzten Jahr?
Ja, also von den letzten großen positiven Sprung gab es von 2018 auf 2019. Da gab es einen Plus von ungefähr 10%, wobei man aber dazu sagen muss, dass der Löwenanteil da auf die Allianz fiel. Die hatten da ein richtig gutes Jahr. Und in den folgenden Jahren bis Ende 2021 hielt sich das Niveau so in etwa die Waage. Erst zum Jahresende 2022, also im ersten Kriegsjahr in der Ukraine, da sind die Beitragseinnahmen wirklich um 7% auf ein bisschen über 91 Milliarden Euro eingebrochen.
Und würden Sie sagen, das ist so ein Trend, der ist in der ganzen Branche oder gibt es da auch Gewinner, die gegen den Strom schwimmen?
Also der Rückgang betraf schon einen Großteil der Branche, aber ungefähr ein Dutzend der Anbieter lagen die Beitragseinnahmen auch über denen des Vorjahres.
Was haben denn diese Gesellschaften, die gegen den Strom geschwommen sind, besser oder anders gemacht als die übrigen, die verloren haben?
Ja, also diese Frage lässt sich pauschal schwierig zu beantworten. Vielleicht hatten die Versicherer einen besonders erfolgreichen Vertrieb. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass die meisten der Versicherer mit gestiegenen Beitragseinnahmen in der Regel ein Bestandsbeitragswachstum bei den Fondspolicen verzeichnen konnten. Und das in der Mehrheit sowohl bei den Einmalbeitragseinnahmen als auch bei den laufenden Beiträgen. Das ist so, was man da auf jeden Fall sagen kann.
Und es ist ja bei den Beitragseinnahmen so, wenn man die sich jetzt anschaut, da fließen ja alle mit rein. Also die Bestandskunden, aber auch das neue Geschäft. Nun ist es natürlich so ein großer Versicherer, der hat natürlich auch viele Kunden und dadurch auch hohe Einnahmen. Wie sieht es denn aber mit dem Neugeschäft aus? Weil das ist ja eigentlich das Entscheidende, was die Entwicklung zeigt. Gibt es da einen Rücklauf?
Also unter den gegebenen Umständen haben sich die Versicherer bisher, also im Jahr 2022 vor allem schon wacker geschlagen. Immerhin wurden im vergangenen Jahr rund 4,5 Millionen Verträge verkauft. Insgesamt waren es zwar circa 8% weniger als noch 2021, aber ich denke mal, dass die Zahl an sich sich schon sehen lassen kann.
Ich hatte ja vorhin einen kleinen Ausflug in die 90er Jahre unternommen, Sie dann anschließend auch mit dem Blick auf die hohen Renditen, die damals waren. Das war damals vor allen Dingen so die klassische kapitalgebundene Lebensversicherung. Genau. Was ist denn aus der geworden? Gibt es die noch?
Ja, die gibt es zwar schon noch, aber die spielt, ja, das war früher wirklich mal das Flaggschiff der Branche, ne? Ja. Aber so mittlerweile ist das wirklich nur noch so eine Randnotiz und spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Ja, so im 2022 zum Beispiel lag der Neugeschäftsanteil der KV bei unter 6%. Und auch der Bestand schrumpft immer weiter zusammen und beträgt noch 14 Millionen Verträge ungefähr. Und das macht am Gesamtbestand hat die KV noch einen Anteil von, ich meine, 18%. In den 90er Jahren, als zum Beispiel Fondspolicen gerade aufkamen, aber noch ein Nischenprodukt waren, da sah das ganz anders aus. Da hatte die Produktgruppe noch einen Neugeschäftsanteil von über 40%. Und die Versicherer hatten 60 Millionen Verträge in den Büchern stehen mit einem Anteil von 70% am Gesamtbestand. Also das war eine ganz andere Zeit als heute.
Wir haben jetzt viel über die Krisen gesprochen, Pandemie, Inflation, Kriege in der Mehrzahl, all das haben Sie ja auch schon richtig gesagt, löst Verunsicherung aus, gerade wenn das um so lebenslange Verträge geht wie bei der Lebensversicherung. Was ist denn mit den vorhandenen Policen? Haben die Versicherten verstärkt die Verträge gekündigt, weil sie zum Beispiel einfach kein Geld mehr hatten zum Sparen wegen der Inflation?
Also wenn man die Stornoquote als Maßstab dafür heranzieht, lässt sie die Vermutung nicht bestätigen. Mhm. Also über den gesamten Bestand betrachtet beispielsweise lag das Storno zuletzt bei 2,5%. Also werden Branchen durchschnittlich von 100 Verträgen 3 ungefähr vorzeitig gekündigt. Bei fondsgebundenen Verträgen liegt die Kennzahl ungefähr 1 Prozentpunkt höher. Das ist aber auch ganz normal. Wo mehr verkauft wird, gibt es in der Regel auch mehr Kündigungen.
In der letzten Zeit ist plötzlich wieder von stillen Lasten der Lebensversicherer die Rede. Was muss man sich darunter vorstellen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Die Zinswende ist generell auf jeden Fall ein Segen für die Branche. Nur die Geschwindigkeit, die ist ein bisschen problematisch. Der Markt wurde innerhalb eines Jahres mit Zinssteigerungen von 4,5 Prozentpunkten konfrontiert, was sich zum Beispiel jetzt auch in den Bilanzen der Versicherer widerspiegelt. Standen Ende des Jahres 2020 noch rund 200 Milliarden Euro stille Reserven in den Büchern, verursachte der Zinsanstieg nur 2 Jahre später über 100 Milliarden Euro stille Lasten. Also die Zeitwerte der Kapitalanlagen liegen somit unter dem einstigen Kaufpreis. Und da es für Neuanlagen jetzt wieder höhere Zinsen gibt als für die Bestandspapiere, die vor einigen Jahren gekauft wurden, rauschte der Kurs in den Keller. Ende 2022 lag der Leitzins der EZB noch bei 2,5%. Im Laufe dieses Jahres ist er nochmal gestiegen auf inzwischen 4,5%. Das heißt, die stillen Lasten von 2022 können sich zum Ende des Jahres 2023 nochmal deutlich erhöht haben.
Ja, also wie Sie es ja auch eben schon beschrieben haben, mittlerweile dominieren ja die fondsgebundenen Versicherungen, was ja auch an dem Niedrigzins lange Zeit geherrscht hat, liegt. Nun gibt es wieder Zinsen, wie Sie eben auch schon ausgeführt haben. Führt das nun dazu, dass die klassische Lebensversicherung wieder mehr nachgefragt wird und die fondsgebundene ein bisschen in den Hintergrund rückt?
Das glaube ich nicht. Eine Renaissance der Klassikprodukte erwarte ich nicht. Und ich glaube, bei uns im Haus auch niemand. Das gestiegene Zinsniveau, das sorgt zwar für Erleichterung bei der Zinszusatzreserve und so auch zu ersten Rückflüssen im letzten Jahr von circa 3,5 Milliarden Euro. Aber die Zinszusatzreserve, die liegt wie ein 90 Milliarden schwerer Bleiklotz in den Bilanzen der Versicherer. Und somit ist auch nicht davon auszugehen, dass die Lebensversicherer in absehbarer Zeit sich nochmal des Risikos einer hohen Zinsverpflichtung aussetzen.
Also wenn es schon keine Renaissance der Kapitallebensversicherung geben wird, nach Ihrer Einschätzung, was wird denn dann aus Garantien in der Lebensversicherung? Werden die noch so eine Rolle spielen, wie Sie diese in der Vergangenheit gespielt haben?
Ja, okay, Garantien gibt es ja auch bei Fondspolicen. Beispielsweise die Beitragsgarantie oder den garantierten Rentenfaktor. Nur wurde seitens der Anbieter die Höhe der Garantien reduziert. Also statt einer Beitragsgarantie von ursprünglich 100% werden jetzt halt 80, 60, 50 oder ich weiß nicht, wie die Abstufungen jetzt im Einzelnen bei den Versichern aussehen, aber die Beitragsgarantie wurden halt deutlich reduzieren. Vor einigen Jahren war eine Beitragsgarantie noch ein Top-Verkaufsargument, aber die Zeiten haben sich geändert. Jetzt geht's halt mehr so auf Risiko und dass dadurch höhere Renditen erzielt werden kann. Das ist jetzt so die Marschrichtung.
Ja, Risiko statt Sicherheit. Das ist vielleicht ein Trend, den wir jetzt beobachten können. Der Branche geht es ja allgemein nicht so gut, wie Sie es ja vorhin auch schon gesagt haben. Die Zahlen gerade 2022 sinken. Schließen sich da Unternehmen zusammen oder geben vielleicht das Geschäft Lebensversicherung ganz auf? Beobachten Sie sowas?
Fusion gibt es ja nicht nur dann, wenn es Unternehmen schlecht geht. Die anstehenden Zusammenschlüsse beispielsweise von Barmenia und der Gotha beispielsweise oder der Provinzial Rheinland und der Provinzial Nordwest können, denke ich, nicht als Beispiel für Zusammenschlüsse aus der Not heraus bezeichnet werden. Die Herausforderungen der Wettbewerb sind hart und kosten viel Geld. Die verantwortlichen Strategen hinter den Fusionen, denke ich mal, wissen genau, was sie tun, spekulieren für die nähere Zukunft halt einfach auf Kosten- und Wettbewerbsvorteile. Generell sind Fusionen in der Branche auch keine Seltenheit. Also zur Jahrtausendwende, um nochmal zum Blick zurückzumachen wie vorhin, gab es in Deutschland noch über 100 Lebensversicherer. Das waren so, ich meine, so 110, 115. Inzwischen sind es noch 77. Und alle anderen, mit einer Ausnahme, die pleite gegangen ist, wurden halt fusioniert. Ne?
Also. Ja, da ist viel in Bewegung gewesen die letzten Jahre. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass Sie schon lange dabei sind beim MAP-Report, also auch schon viele Ausgaben geschrieben haben. Hat sich denn eine Entwicklung über die Jahre bei Ihnen besonders eingeprägt?
Ja, ja, ich denke mal, es sind sogar zwei.
Dann verraten Sie uns.
Also, wie gesagt, ich habe 96 beim MAP-Report angefangen und kurz darauf ist die Dotcom-Blase geplatzt.
Ja.
Dann kam die Bankenkrise, was fälschlicherweise, zumindest meiner Meinung, fälschlicherweise oft als Bankenkrise bezeichnet wurde. Dann gab es noch so ein paar andere Geschichten, wie dann gesetzliche Änderungen, dann kam Covid, es gibt Kriege. Es ist halt also eigentlich alles eine permanente Krise und die Versicherer kämpfen nur gegen den Wind. Und ich denke mal, daraus hat sich auch diese zunehmende Diversifikation der Produkte ergeben. Zur Klassik jetzt. Dann kommen immer mehr Fondspolicen, die werden immer weiter aufgesplittet, werden immer schlechter vergleichbar. Und dadurch die Klassik halt auch nur doch jetzt zum Nischenprodukt geworden ist, was die Fondspolicen halt früher mal waren. Mhm. Ach so, und was mir noch aufgefallen ist, ist die entweder geringe Innovationskraft oder der geringe Innovationswille der Branche. Wann gab es denn das letzte Mal wirklich neue Produkte? Also ich meine jetzt nicht geringfügige Änderungen in den Bedingungen, die dann als neues Produkt auf den Markt gebracht wurden. Also mir fällt da jetzt so gerade nichts ein. Die letzte Innovation könnten wirklich die Fondspolicen gewesen sein, bei denen das Risiko der Kapitalanlage auf den Kunden übertragen wurde und das dann in allen möglichen Variationen immer komplizierter und intransparenter gestaltet wurde.
Ja, die Versicherer haben ein starkes Beharrungsvermögen. Das hängt halt auch mit ihrem Produkt zusammen, weil es über viele Jahrzehnte verwaltet und gepflegt werden muss.
Ja. Herr Klages, am Ende stellen wir zwei Abschlussfragen. Okay. Sie sind der neue Minister des neu geschaffenen Rentenministeriums und Sie sind jetzt im Amt und können eine neue Reform verabschieden. Was ist denn das, was Sie als erstes umsetzen wollen?
Also als Nachfolger von Hubertus Heil?
Zum Beispiel.
Sozusagen, ja. Und Sie haben natürlich auch sofort die absolute Mehrheit.
Oh, also unter der Voraussetzung, dass die Regierung auch Gesetze umsetzen könnte und nicht von der Opposition ausgebremst wird.
Sie haben freie Hand.
Genau.
Okay, unter diesen paradiesischen Umständen würde ich alle Erwerbstätigen, vor allem auch Beamte, in die GKV holen, also die gesetzliche Rentenversicherung. Okay. Wer Rente oder Pension beziehen will, der muss auch einzahlen. Und wenn das nicht klappt und vielleicht ich irgendwie in einer Koalition hänge, wo man sich nicht einig ist, wo es nur Streit gibt. Sowas gibt es natürlich nicht oft, aber wenn ich in so einer Regierung landen würde, dann würde ich mich einfach der Mehrheit anschließen, möglichst unauffällig bleiben, in Talkshows rumlungern und mich auf meine fürstliche Ministerrente freuen. Und wenn ich mal richtig Mist baue, aus irgendwelchen Gründen, tja, dann werde ich mich daran nicht erinnern können und dann kommt man, glaube ich, immer durch.
Das ist ein großes Problem von Politik und auch die Gedächtnislücken. Ja. Wir hoffen, Sie haben mit Blick auf Ihre eigene Altersvorsorge jetzt keine Gedächtnislücke, sondern wir würden gern von Ihnen hören, wie sind Sie denn selbst fürs Alter aufgestellt? Ich denke mal, Lebensversicherungen spielen da eine Rolle oder liege ich da falsch?
Nö, da liegen Sie richtig, aber muss ich mal kurz so ein bisschen ausholen. Also für mich ist das Beispiel Rente ist für mich kein anzustrebender Zustand.
Ah.
Solange es für mich gesundheitlich möglich ist, werde ich wahrscheinlich immer eine Tätigkeit ausführen, für die ich irgendwie entlohnt werde. Ob das noch was mit Versicherung zu tun hat, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Darum geht es auch eigentlich gar nicht. Also ich habe eine Rentenversicherung und wir haben hier auch eine betriebliche Altersversorgung. Aber wenn ich jetzt so mal so rechne, wenn ich das Rentenalter erreiche, ist mein Haus abbezahlt, meine Kinder stehen auf eigenen Füßen und ob dann wirklich noch richtig große Anschaffungen zu stemmen sind, das weiß ich nicht. Also ich vermute einfach, dass ab einem gewissen Alter auch einfach nicht mehr so viel verfügbares Einkommen vorhanden sein muss. Weil es wird ja immer gesagt, oh hier Rentenlücke, bla 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 und da gibt es alle möglichen Berechnungen, aber ob man, keine Ahnung, mit 75 oder mit 70 wirklich noch so viel Geld braucht wie mit 50, wenn noch alles offen ist, noch alles bezahlt werden muss, das weiß ich nicht. Also für mich trifft das glaube ich nicht zu, aber wie gesagt, ich will auch nicht mit 67 in Rente gehen.
Da haben wir was gemeinsam. Und Sie haben in einem Punkt natürlich recht. Die großen Kostenblöcke sind natürlich verschwunden im Laufe der Zeit. Sprich Hausfinanzierung zum Beispiel oder Ausbildungsfinanzierung der Kinder, die gibt es natürlich im Rentenalter nicht. Andererseits meinen manche auch, sie würden dann sagen, als Rentner richtig sozusagen sich das gute Leben gönnen, was natürlich auch Geld kostet.
Ja, ich meine, die Frage ist, wenn das so weitergeht, also die Aussichten in der Welt sind nicht besonders toll. Wenn das so weitergeht und noch mehr rechte Parteien in irgendwelchen Ländern an die Macht kommen, wo soll man denn in 10, 15 Jahren noch hinfliegen? Also.
dann hoffen wir mal das Beste.
Nee, das hoffen wir natürlich nicht, aber also die Aussichten sind nicht allzu rosig, finde ich. Vielleicht darf man dann auch gar nicht mehr fliegen, weil der CO2-Ausstoß doch noch irgendwie mal gesenkt werden soll oder sonst
irgendwas. Alles ist denkbar. Also,
ja, alles offen.
Sie fahren dann mit Wasser, fliegen dann mit Wasserstoff.
Wenn es geht, auf jeden Fall.
Herr Klages, recht vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Schauen Sie weiter tief in die Bilanzen der Lebensversicherung und sagen Sie uns auch im nächsten Jahr noch und im übernächsten Jahr, wie es um die Lebensversicherung steht.
Ich werde mein Bestes tun.
Wir hören voneinander. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Ne? Tschüss.
Ja, Klaus, was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist, dass es der Branche an Innovation fehlt. Die Versicherer passen vielleicht Kleinigkeiten an, aber was wirklich Neues, was die Branche revolutioniert, das fehlt noch.
Ja, da muss ich dir recht geben. Ich beobachte ja als Journalist schon seit vielen, vielen Jahren, so knapp 40 Jahre, die Lebensversicherung. Und es stimmt, da ist nicht viel grundlegend Neues gekommen. Mhm. Neues gibt es dagegen bei uns, wenn auch für mich nicht ganz so erfreulich. Du wirst uns verlassen, Annika. Das war leider die letzte Ausgabe mit dir heute.
Ja, das stimmt, Klaus. Du hast jetzt innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal deinen Podcast-Partner verloren. Ich werde nächstes Jahr das DIA verlassen und bin dann leider auch nicht mehr beim Podcast dabei. Ich finde es schade, mir hat sehr viel Spaß gemacht, aber für mich geht es beruflich in eine andere Richtung.
Das geht mir genauso. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Wir waren ein gutes Team. Insofern bin ich auch ein bisschen traurig, aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute für den Start in deinen neuen beruflichen Entwicklungen. Ich hoffe natürlich, dass du uns weiter hören wirst, dass du zumindest eine treue Hörerin bleibst.
Natürlich.
Für Sie, liebe Hörer, war das heute die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Anfang 2024 werden wir dann mal schauen, was wir im Laufe des Jahres so an interessanten Ausgaben hatten und die ein oder andere Konserve senden. Im Februar geht es dann wieder mit einem neuen Thema los. Wer Sie dann begrüßen wird, das kann ich heute noch nicht ganz so genau verraten.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass die letzte Ausgabe mit uns als Duo Ihnen gefallen hat.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.